Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 48. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sprechen hier wie immer über feministische Themen im Recht und wir sprechen mit Feministinnen über Recht. Und wir, das sind wie immer meine Kollegin am anderen Ende der Leitung.
Selma Gater, das bin ich, Juristin in Karlsruhe.
Und ich, Dana Valentina, Juristin aus Rostock. Und wir haben heute so eine etwas schwierige Aufgabe vor uns, denn wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, die war zum Thema Bundestagswahl. Die liegt jetzt hinter uns und lässt uns natürlich so ein wenig ratlos frustriert zurück. Wir haben uns jetzt für heute vorgenommen, dass wir versuchen wollen, uns von dieser Thematik und der realpolitischen Lage erstmal so ein wenig zu flüchten. Und zwar zu flüchten mit einem Blick nach vorne, vielleicht sogar nach vorne in die etwas weiter entferntere Zukunft. Wir wollen nämlich heute über eine Utopie sprechen und haben uns als Oberthema ausgesucht, die feministische Stadt der Zukunft. Also wir wollen über Stadtentwicklung sprechen, darüber, wie eigentlich eine Stadt der Zukunft, wie wir sie uns vorstellen würden, als gerechte Stadt für alle, wie die aussehen würde. Und dafür haben wir wie immer eine tolle Expertin. Wir werden nämlich heute sprechen mit Professorin Dr. Christine Pfeffer aus Hamburg.
Stadt der Zukunft, feministische Stadt der Zukunft ist ein Thema, was noch gar nicht so lange vielleicht auf der feministischen Agenda steht, Dana. Aber es ist ja so, dass in den letzten Jahren zahlreiche Studien erschienen sind aus zahlreichen Disziplinen, die sich eben mit Stadt und Stadtplanung beschäftigen, aus Architektur, Stadtplanung, Geografie, auch Verkehrsplanung, die eben zeigen, dass die Aufteilung des öffentlichen Raums sich nicht nur auf Umwelt und Klima auswirkt, sondern eben auch eine Geschlechterdimension hat und teilweise bestehende Ungleichheiten verschärft. Und das ist eben Anlass, mal zu schauen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie ist der Befund? Wie denken wir Städte? Wie könnten sie anders gedacht werden? Und natürlich für uns bei Justitias Töchter auch die Frage, wie kann das Recht eigentlich dabei mitwirken? Dana, du hast es gesagt, wir denken ein bisschen utopisch und deswegen, wie stellst du dir denn die feministische Stadt der Zukunft vor? Was macht denn eine feministische Stadt aus für dich?
Naja, also zunächst mal würde ich vielleicht als Befund erstmal feststellen, wie sie vielleicht derzeit nicht aussieht. Also du hast ja gerade schon die Studien angesprochen. Es gibt auch eine sehr interessante Studie von der Humangeografin Mary Dellenbaugh-Losse zur gendergerechten Stadtentwicklung aus dem letzten Jahr, die aufgeschrieben hat, wie eigentlich so eine Stadt für alle aussehen müsste und da auch angesetzt hat, erstmal mit der Kritik, wie derzeit Städte aussehen. Ne, dass Städte nämlich von Männern für Männer gemacht wurden. Und dass sich das zum Beispiel dadurch äußert, dass es zu wenig Parkflächen, zu wenig Aufenthaltsflächen für Kinder gibt, für Jugendliche gibt, für Familien gibt, für Frauen gibt, an denen sie sich gerne draußen aufhalten. Dass es zu wenig Sitzmöglichkeiten gibt, was dann vor allen Dingen für ältere Menschen ein Problem ist. Dass teilweise Städte extra so gebaut werden, und man kennt das ja auch, ne, dass extra so Sitzflächen so gebaut werden, dass da Obdachlose möglichst sich nicht aufhalten können. Also dass man auch extra so Architektur hat, die auf Verdrängung von bestimmten Personengruppen aus dem öffentlichen Raum angelegt ist. Auch das Thema der Verfügbarkeit von Toiletten ist zum Beispiel ein Thema, was ja eine Gender-Dimension hat. Wenn ich irgendwie weiß, ich möchte mich irgendwie länger im Park aufhalten und aber vielleicht nicht einfach mich so ohne weiteres kurz in die Ecke begeben kann, sondern darauf angewiesen bin, dass ich eine Toilette nutzen kann und es dann aber vielleicht keine gibt oder die in dem Zustand sind, in dem sie eben häufig sind. Na, oder auch das Thema Barrierefreiheit. Wenn ich als Person mit einem Rollstuhl unterwegs bin oder wenn ich vielleicht mit Kindern unterwegs bin in einem Kinderwagen und einfach von vornherein da schauen muss, wo kann ich da überhaupt welche Wege am besten nutzen. Auch das Thema Beleuchtung, finde ich, ist eins aus einer Gender-Perspektive. Also für mich ist schon im Alltag auch irgendwie durchaus relevant abends, wo gehe ich lang, wie beleuchtet ist das? Und dann gibt es ja immer noch die Kehrseite. Das ist aber vielleicht mein spezifisch persönliches Problem. Wenn es dann die Beleuchtung gibt, dann ist das ja immer so eine Spinnenbeleuchtung. Also all das sind ja Themen, die eine Rolle spielen bei der Frage, wo halte ich mich eigentlich vielleicht auch gerne auf in der Stadt. Wenn du jetzt fragst nach meiner Utopie, dann glaube ich, meine Utopie wäre eine sehr radikale Utopie, weil ich denke, viele dieser Probleme würden für mich adressiert dadurch, dass ich mir eine Stadt vorstelle, in der eigentlich keine Cis-Männer eine Rolle spielen. Das wäre eigentlich so, ich meine, wir halten uns beide gelegentlich in Räumen auf, die Frauen- oder Flinterräume sind. Das hat sehr was für sich und ich glaube, deswegen würde ich meine Utopie eigentlich vielleicht sogar ganz radikal da ansetzen, bei so einer Vorstellung, was wäre eigentlich anders, wenn es keine Männer gäbe, die das planen würde und wenn es auch keine Männer gäbe in der Stadt vielleicht. Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen sehr, sehr arg. Wie wäre denn so deine Vorstellung von einer Stadt der Zukunft?
Ja, also ich teile definitiv diese Vision eines Raums, der frei ist von Cis-Männern. Ich fürchte, sie ist nicht zeitnah umzusetzen. Deswegen setze ich vielleicht mal ein bisschen niedriger an. Also für mich ist die feministische Stadt der Zukunft eine, die natürlich nicht nur die Belange von Frauen oder Flinter mitdenkt, aber auch, und dann sind wir natürlich irgendwie drin in der einer Stadtplanung, die umfassend sich umschaut, was sind eigentlich die Bedürfnisse, für wen bauen wir eigentlich Städte oder wie gestalten wir Städte? Also es ist eigentlich eine gerechte Stadt oder eine menschengerechte Stadt, weil man muss ja sich anschauen, dass Städte das heute vielleicht nicht überall sind, sondern eben orientiert sind an einem bestimmten Typus Mensch. Das ist der mittelalte, weiße, erwerbstätige, nicht behinderte Mann und auch sehr stark ausgerichtet am Straßenverkehr oder am, sagen wir, motorisierten Individualverkehr. Das heißt, die feministische Stadt für mich oder eine gerechte Stadt wäre eine, die den Menschen gerecht wird. Da spielt für mich eine Riesenrolle das Wohnen. Wir brauchen, also für mich wäre es eine Stadt, in der man bezahlbar, menschenwürdig, lebenswert wohnen kann in ganz unterschiedlichen Formaten, wie man sich das vorstellt. Es ist, ich habe es schon gesagt, ganz, ganz wichtig, dass das bezahlbar ist, dass man auch umziehen kann, dass man seine Lebensumstände ändern kann und entsprechenden Wohnraum dafür findet, dass ich mit den Menschen, die ich in meinem alltäglichen Umfeld brauche oder auch gerne einfach nah habe, dass ich die auch nah bei mir haben kann. Also auch das wieder die Stadt für den Menschen und für die menschlichen Beziehungen. Und es wäre vermutlich eine Stadt ohne oder mit nur sehr wenigen Autos.
Ja, damit ist jetzt eigentlich auch schon klar, warum das ein feministisches Thema ist, finde ich. Also klar, wir haben ja auch danach gefragt, was ist die Vision für eine feministische Stadt der Zukunft? Aber ich finde auch jetzt in diesen Themen, die du gerade nochmal adressiert hast, ist sehr schön deutlich geworden, das sind halt Gerechtigkeitsfragen, das sind Machtfragen, das sind auch Verteilungs- und Teilhabefragen und genau das sind natürlich feministische Fragen, ne? Denn es geht genau darum, für wen ist der öffentliche Raum da? An was für Idealvorstellungen ist der öffentliche Raum ausgerichtet? Also wen denkt der öffentliche Raum mit? Wer hat ihn natürlich überhaupt auch geplant und angelegt? Welche Lebenswirklichkeiten sind dabei im Blick und welche vielleicht auch nicht? Und das ist, glaube ich, das eine, was so ganz klar auch das Thema als ein feministisch interessantes Thema markiert. Und ich glaube, das andere ist, dass diese Frage von Räumen natürlich auch immer eine ist von einer Trennung von öffentlichen und privaten Räumen. Also die Vorstellung, dass eben der öffentliche Raum ausgerichtet ist an dem männlichen Ideal, der Mann, der zur Arbeit fährt und da mit dem Auto hin muss, ganz männlich, um da das Geld zu verdienen und dann nach Hause kommen muss. Dass das eben das Leitbild ist, während irgendwie die Frau klassischerweise stereotyp gedacht, die zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert und noch so ein paar kleinere Wege irgendwie erledigt, da jetzt nicht so unbedingt im Fokus ist, was die Gestaltung auch angeht des öffentlichen Raums. Also ich glaube, allein deshalb ist schon deutlich, dass es einfach ein feministisches Thema ist.
Ja, zweite Frage, die wir uns hier immer einleitend stellen, ist, warum ist es eigentlich ein rechtliches Thema? Das ist ein rechtliches Thema, weil eben Städte gestaltet oder geplant werden mittels des Rechts. Stadtplanung ist rechtlich überformt und auch in manchen Teilen vorgegeben, eben durch das Baugesetzbuch und die Bauleitplanung, aber auch das Verkehrsrecht, das Straßenverkehrsrecht spielt eine große Rolle. Das heißt, es sind natürlich politische Entscheidungen, aber die finden im Recht statt oder die finden durch das Recht statt. Das ist das eine. Und das andere ist, wir werden nicht müde zu betonen in diesem Podcast, dass Geschlechtergerechtigkeit natürlich auch Verfassungsauftrag ist und in allen politischen Handlungsfeldern zu realisieren ist, also auch im Bereich der Stadtentwicklungspolitik. Und um das zu tun, muss man sich natürlich erstmal des Problems bewusst werden und da braucht es auch des politischen Willens. Aber wir wollen heute eben auch danach fragen, naja, wo lässt es das Recht denn vielleicht schon zu? Oder vielleicht, wo sind die Einfallstore im Recht, um unsere Vision zu verwirklichen?
Und da gibt es tatsächlich teilweise auch schon Konzepte, an die angeknüpft werden könnte. Also wir haben zum Beispiel mit der neuen Leipzig-Charta ein Instrument auf EU-Ebene. Das ist natürlich rechtlich unverbindlich, aber es ist eben eine politische Charta, die ein Konzept für nachhaltige und auch geschlechtergerechte Städte mitdenkt, was einen bedürfnisorientierten Ansatz formuliert und dafür Leitlinien vorgibt, wie man eine gerechte, grüne und produktive Stadt der Zukunft auch mit den Mitteln der Digitalisierung gestalten könnte. Naja, wie man sich vorstellen kann, politische Vorgaben, die haben dann so allgemeinere Leitlinien, die sie ausgeben. Gleichzeitig gibt es natürlich enorm viel. Du hast die ganzen Regelungsbereiche angesprochen, die eine Rolle spielen, wenn man über so eine Stadt der Zukunft nachdenkt. Es gibt da also enorm viel natürlich auch technische Details, die irgendwo geregelt sind. Es gibt technische Normen. Also wenn man sich so überlegt, es gibt ja irgendwie DIN-Normen, die vorgeben, wie ein Gerät auf dem Kinderspielplatz auszusehen hat und gestaltet sein muss. Diese ganzen Details wollen wir uns natürlich in der Tiefe nicht anschauen, sondern wir wollen heute mit unserer Expertin uns vor allen Dingen einen Überblick erarbeiten, verstehen, was sind die grundlegenden Entscheidungen, die auch im Recht schon getroffen sind, wo sind die Spielräume und wie können wir die vor allen Dingen auch noch besser nutzen.
Stichwort Expertin. Ich glaube, es ist jetzt ein guter Moment, um die ins Spiel zu bringen. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Christine Pfeffer. Sie ist Professorin an der Akademie der Polizei in Hamburg und ist dort auf das öffentliche Recht spezialisiert, hier insbesondere auf das Verfassungspolizei Europa und Datenschutzrecht und ist im Deutschen Juristenbund aktiv als Mitglied der K5 Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Gleichstellung und arbeitet dort eben seit einiger Zeit auch zum heutigen Thema. So ist sie Mitautorin der 2 Policy Paper, die letztes Jahr der Deutsche Juristenbund veröffentlicht hat. Das erste Policy Paper trägt die Überschrift 20 Jahre Gleichstellung im Baugesetzbuch. Es ist längst Zeit für geschlechtergerechte Städte und Gemeinden. Und das zweite Policy Paper befasst sich mit dem Straßenverkehrsrecht und dem Straßenrecht und fordert, dieses geschlechtergerecht zu gestalten. Sie ist außerdem Autorin eines Beitrags, welcher in der DJBZ 2023 erschienen ist, zusammen mit Stefanie Killinger und Anne-Sophie Ritter. Zu urbanen Frauen und Klimaschutz zum Rechtsrahmen einer feministischen Verkehrspolitik. Genug Material also für unser Gespräch, auf das wir uns freuen. Liebe Christine, schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Christine, wir haben uns heute vorgenommen, uns mit dieser Folge so ein bisschen auch in Utopien zu flüchten und nach vorn zu denken. Und Selma und ich haben in der Einleitung auch schon darüber gesprochen, was eigentlich so unsere Vorstellung oder unsere Vision ist von einer feministischen Stadt. Und natürlich interessiert uns auch, was denkst du denn darüber? Also wie sieht für dich eine feministische Stadt der Zukunft aus?
Ich möchte eigentlich gerne von einer Stadt für alle, von einer gerechten Stadt, von einer ausgewogen geplanten Stadt sprechen. Das heißt, eine Stadt, die Bedürfnisse berücksichtigt, die für ein Gemeinwohl auch erforderlich sind, nämlich alte, junge Leute, Kinder, arbeitende Männer und Frauen, Leute mit viel Geld und mit wenig Geld. Wenn man die Studien betrachtet, kann man halt sehen, dass es einfach unterschiedliche Bedürfnisse, was die Mobilität in der Stadt angeht oder auch die Städteplanung angeht, dass es dort unterschiedliche Bedürfnisse gibt, je nachdem, und das ist gar nicht so sehr entscheidend, welches Geschlecht man hat, sondern ist es eigentlich entscheidend, wie ist die Arbeit verteilt? Wer macht eigentlich was? Und danach richtet sich letztlich auch, wie man sich in einer Stadt bewegt. Das kann man also mit Studien belegen, dass jemand, der Kinder betreut und arbeitet, ein anderes Mobilitätsverhalten an den Tag legt, klassischerweise, als wenn jemand keine Kinder betreuen muss in seinem Alltag und einfach nur von A nach B zügig, möglicherweise auch mit einem Geschäftswagen dort diese Strecken zurückzählt von A nach B und wieder zurück. Und wenn es noch so ist, und das kann man auch natürlich statistisch belegen, dass überwiegend Frauen diese Care-Arbeit leisten noch, dann kann man eben auch sehen, dass sie so ein Strip-Training-Behavior an den Tag legen. Ja, dass man also, das kann man sich ja schön vorstellen. Man geht also morgens, bringt man schnell die Kinder zur Schule, wenn sie noch so klein sind. Dann geht man schnell zur Arbeit. Dann holt man sie auch relativ frühzeitig wieder ab. Dann geht man noch schnell was einkaufen. Dann geht man vielleicht noch zum Kinderarzt oder zum Ballett oder zum Fußball mit dem Kind. Vielleicht auch noch einen Freund besuchen etc. Das heißt, man hat so ein Trip-Chaining-Behavior, das sich dann aber auch darauf auswirkt, macht man das zu Fuß, mit dem Fahrrad, fährt man dann mit dem Auto. Wie bewegt man sich dort eigentlich fort? Man hat im Zweifel kürzere Wege, andere Bedürfnisse sozusagen auch an den Zeitaufwand. Und deswegen hat man dort am Ende ein anderes Mobilitätsverhalten von Leuten, die einfach Arbeit leisten. Letztlich kommt es darauf an, glaube ich, dass man in Planungen diese komplexen Zusammenhänge einfach, dass sie zum Ausdruck kommen. Und das scheint mir am Ende der ganzen Gesellschaft zugute zu kommen, wenn das tatsächlich in der Planung Berücksichtigung findet. Denn wir brauchen Kinder, wir brauchen Leute, die Care-Arbeit leisten. Wir möchten, dass sie daran nicht zerbrechen. Und das, glaube ich, ist sozusagen gemeinwohlorientiert, wenn wir das mit berücksichtigen in einer Planung einer Stadt.
Mhm. Jetzt hast du viel schon angesprochen von dem, was du dir vorstellst, was verändert werden sollte oder wie vielleicht Stadtplanung zukünftig aussehen könnte. Jetzt würden wir über das Thema nicht sprechen, wenn das schon längst der Fall wäre. Und wenn wir zurückblicken, also so eine Stadtentwicklung und Stadtplanung passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern wir haben Städte, die sind gewachsen über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und es ist ja relativ neu, das Phänomen, dass jetzt Bücher und Studien erschienen sind, die diese Strukturen erstmal kritisieren und darauf aufmerksam machen, naja, diese Städte sind vielleicht, so wie vieles in unserer Welt, an der männlichen Norm ausgerichtet. Kannst du das vielleicht nochmal, ja, plastisch machen? Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Woran sehen wir das in den Städten heute eigentlich?
Ja, das ist ganz interessant. Man nennt das diesen Androzentrismus, ja, von Andros des Mannes, griechisch. Ich bin jetzt kein großer Altsprachler, aber das ist ein Wort, was das beschreiben soll. Das ist gar nicht etwas, was im Bewusstsein der Menschheit war, dass man sich sozusagen ganz vorsätzlich nur um den Mann gedreht hat, wenn man etwas geplant hat, gebaut hat, sondern das lag natürlich auch wieder an der Arbeitsteilung. Schon in der Antike war das dann so, dass der Mann ging raus, seine Geschäfte erledigt, die Frau hat sich um Haus und Hof gekümmert und dadurch hat man schon sozusagen die Orte, wo man wohnte und wo man arbeitete, quasi getrennt ordentlich. Ja? Und das haben wir tatsächlich unbewusst, weil wir das auch für richtig hielten, diese Trennung, haben wir das quasi in unsere Bauordnung übernommen. Wir haben das also in das Bauplanungsrecht übernommen, dass man Wohnung und Arbeit voneinander trennt, zum Beispiel.
Und wo können wir sowas zum Beispiel sehen? Also wenn wir uns jetzt so Städte vorstellen, was sind da so die quasi letzten Bastionen der männlichen Stadtplanung, die das vielleicht nochmal so vor Augen führen?
Also es ist tatsächlich noch dominant, ist sozusagen die Leichtigkeit des Verkehrs. Wir haben also riesige Schneisen, mehrspurige Straßen mit einem hohen Tempo, mitten in Wohngebieten, wo Schulen und Kindergärten sind, wo man sich da, warum werden hier eigentlich alle an den Rand gedrängt, nur damit die Autos schnell hier durchrasen können. Und man sieht das ja auch sozusagen in vielen Bereichen der Politik, dass dort diese Förderung auch von dieser Art der Mobilität gewünscht, gewollt ist. Und wer hat denn einen Dienstwagen, kann man ja mal kurz überlegen, wer Positionen hat in der Gesellschaft, die dann tatsächlich auch dazu führen, dass man sich einen Dienstwagen aushandeln kann. Wenn es wirklich so ist, dass man immer noch sagt, primär ist die Care-Arbeit bei den Frauen, dann sind die Männer eben diejenigen, die primär noch einen Weg von A nach B mit dem Auto zurücklegen, von Arbeitsstätte zur Wohnung oder beziehungsweise von der Wohnung zur Arbeitsstätte. Dann sind die daran interessiert, dass das smooth läuft, schnell in die Tiefgarage. Und daran sieht man es eben immer noch, wie auch unsere Städte gebaut wurden, insbesondere nach dem Krieg. In vielen Ländern ist es ja so, da sind Städte gewachsen über Jahrhunderte und bei uns ist ganz viel kaputt gegangen. Und dann hat man, wenn man jetzt in Hamburg sieht zum Beispiel, dann hat man wirklich ganz stark auf Mobilität gesetzt und große Straßen und hat unattraktive Innenstädte zum Teil einfach auch. Und da sieht man auch, was ist da die Priorität gewesen. Das ist eben tatsächlich ein gewisser männlicher Blick, der dort in der Stadtplanung vorherrscht.
Weil du die Planung jetzt angesprochen hast, wenn wir uns vorstellen, wie Städte quasi entstehen oder wie sich Städte weiterentwickeln, dann hast du schon angedeutet, dass da die Bauleitplanung ja eine ganz große Rolle spielt. Also vor allen Dingen die Kommunen sind da beteiligt, die stellen Bebauungspläne auf und im Rahmen dieser Bebauungspläne legen sie fest, was kann mit bestimmten Flächen, mit bestimmten Gebieten passieren, was soll da künftig entstehen, sind da irgendwie Einkaufszentren, sind das eher Wohnflächen, wie grün ist das gestaltet? Da gibt es ja eine ganze Reihe von sehr speziellen und spezifischen Vorgaben, die da auch gemacht werden. Und das sehr Interessante ist, dass im Rahmen dieser Bauleitplanung auch eine sehr komplexe Abwägung stattfindet. Also du hast ja sehr viele Bedürfnisse angesprochen, die eigentlich für so eine Stadt für alle zu berücksichtigen sind. Und mit der Abwägung, die im Rahmen von so einer Bauleitplanung stattfindet, gibt es eigentlich einen Prozess, der darauf ausgerichtet ist, eben auch Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und wenn man ins BauGB schaut, ist man ja ganz erstaunt, dass man da eine Vorschrift findet, nämlich in Paragraph 1 Absatz 6 Nummer 3, die tatsächlich sagt, bei dieser Bauleitplanung, ich habe es mal rausgesucht, sind zu berücksichtigen die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung. Das steht da schon 20 Jahre im BauGB. Das klingt ja eigentlich total gut. Was heißt das und wie funktioniert das genau? Und wie funktioniert auch diese Abwägung dann in der Praxis?
Ja, also letztlich gibt es ja dieses Abwägungsgebot. Eine Behörde hat ja ermessen bei der Aufstellung von diesen Bauleitplänen. Das sind ja sozusagen Verordnungen, Exekutivnormen so. Und man hat letztlich über dieses Abwägungsgebot und die Belange, die man aufstellt in dieser im Baugesetzbuch, hat bezwingt man letztlich die Exekutive, diese Belange mit einzustellen, sich mit damit auseinanderzusetzen. Das ist also gibt Raum für all unsere wünschenswerten Belange, die können wir also tatsächlich auch mit zu Gehör bringen. Aber man muss sich vorstellen, wer macht das dann in diesem Abwägungsprozess wie? Wer sitzt da eigentlich? Wer bringt diese Belange zu Gehör? Wie werden sie dort artikuliert? Ist die Verwaltung, ist sie dort entsprechend ausgebildet? Hat sie die Zeit? Hat sie das Geld? Hat sie das Personal, tatsächlich diese komplexen Dinge, die man heute in Studien findet, auch dort einzustellen? Ja? Und das scheint nicht der Fall zu sein, denn wir können tatsächlich nach 20 Jahren sagen, es gefällt uns immer noch nicht so im Einzelnen, aber es ist im Ende so, wir haben das sozusagen die rechtliche Möglichkeit, wir haben es rechtlich dort verankert, solche Belange einzustellen, aber in der Praxis muss es jemand machen. Und da ist dann die Frage, wie kriegt man das rein? Da kann man Checklisten letztlich dort abarbeiten, man kann den Verwaltungen Checklisten an die Hand geben. Man kann sozusagen dort gute Beispiele aus anderen Städten sozusagen zum Anlass nehmen. Man muss aber auch jemand zu Gehör bringen in einem solchen Prozess. Man kann versuchen, die Verwaltung, die Kompetenzen der Verwaltung aufzubauen, über Hochschulen sozusagen, über Fortbildungen. Letztlich auch Gerichte kann man dort mitnehmen, dass man auch Verwaltungsrichter dazu bringt, diese Komplexität dort auch dann in ihren Entscheidungen vor Gericht in den Blick zu nehmen. Man kann Forschung fördern, die sich sozusagen damit befasst. Alle Gruppen müssen letztlich dort dann auch in diesen Planungsvorgängen Gehör finden. Und das findet in der Praxis eben nicht in dem Maße statt, wie wir uns das gewünscht hätten. Ja, das heißt, wir müssen an diesen Dingen, wir sehen quasi, dass das nicht am Gesetz liegt, sondern tatsächlich an der Umsetzung. So.
Ja, jetzt habe ich immer mal wieder gelesen vom Instrument des Gender Plannings oder ich weiß gar nicht, ob es ein Instrument ist, aber ich weiß, dass es in Wien zum Beispiel schon längst praktiziert wird. Wäre das etwas, wo du sagen würdest, das brauchen wir in Deutschland auch? Also angedockt dann, weiß ich nicht, wir haben ja jetzt seit 4 Jahren auch ein Bauministerium, dass es da irgendwie eine Abteilung für Gender Planning gibt, um eben vielleicht ein paar der Probleme, die du gesagt hast, in den Griff zu bekommen? Oder ist das, also eigentlich müsste es auf Landesebene stattfinden, weil die sind letztlich dafür zuständig. Wäre das etwas, wo du sagst, das ist doch eine gute Sache, auch das so auszuweisen, wir brauchen genau das in der Bauleitplanung oder da, wo es geschieht?
Ja, in Wien hat das offensichtlich so geklappt. Da gibt es ja diese Idee von der 15-Minuten-Stadt, dass man also diese kurzen Wege hat, dass man so Quartiere hat, wo alles zugänglich ist. Man fördert damit alle Altersgruppen und aber auch sozusagen alle Lebensphasen und auch alle verschiedenen Arten sozusagen Care-Arbeit zu verteilen oder auch eben nicht. Insofern hat man da, glaube ich, seit 30 Jahren in Wien, also Best-Practice-Beispiele. Und die haben tatsächlich so eine zentrale Einrichtung, eine Stelle, die zuständig ist für dieses Gender Planning.
Genau, also ein Amt für strategische Planung heißt es, inoffiziell Gender Planning, obwohl Amt für strategische Planung natürlich nochmal mehr das einfängt, was du schon eingangs gesagt hast, wir brauchen eigentlich nicht die feministischen Städte, wir brauchen Gerichtestädte, ne? Also da müssen einfach mehr Belange tatsächlich berücksichtigt werden. Ich habe jetzt noch eine Anschlussfrage daran, weil ich mich jetzt frage nach dem, was du schilderst und auch der Befund, dass es ja alles doch recht lange dauert. Inwiefern kommen wir denn der Utopie einer gerechten feministischen Stadt näher, wenn wir ab jetzt nur noch das berücksichtigen können in dem, was ansteht? Oder müsste man nicht wirklich eigentlich radikaler denken und sagen, wir müssen unsere Städte eigentlich umbauen?
Wir müssen unsere Städte umbauen und in interessanter Weise kommt uns da jetzt ein Umstand ein Stück weit entgegen. Das Homeoffice, sozusagen viele letztlich in die Lage versetzt, tatsächlich Dinge, die wir vor Jahren noch gar nicht denkbar waren, wie Großkanzleianwälte und oder ähnliches, die jetzt von zu Hause aus arbeiten und es genießen, auf ihrem kleinen Kiez kurze Wege zu haben. Das kommt uns zum einen dort entgegen. Die Stadtzentren, die verweisen, weil keiner mehr irgendwelche Büros braucht oder Kaufhäuser letztlich schließen. Da können wir diese Situation kann man tatsächlich ausnutzen, also auch Geschäftsleute haben ein Interesse daran, die Stadt umzubauen. Das kann uns am Ende für die Förderung von Frauen und Berufen und Menschen, die Care-Arbeit leisten, kann uns das zugutekommen, weil das ist quasi ein äußerer Umstand, der auf dieses Thema ganz viel Druck gibt. Und wenn man sich umguckt derzeit, welche Projekte dort gerade angefasst werden, auch zum Beispiel in Hamburg, dass man irgendwelche Kaufhäuser umstrukturiert und dann eben auch Wohnungen dort hineinbringt. Das baut Städte um. Und dieses Aufteilen von Geschäftsviertel und reines Wohnviertel und so weiter ist out. Also auch sozusagen aus Sicht der Geschäftswelt. Und da müssen wir mit rein.
Wir interessieren uns ja bei Justitias Töchter auch immer ganz besonders für die Rolle des Rechts. Und ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, es gibt teilweise, wenn wir auf das Themenfeld Bauen und Umbauen schauen, es gibt da teilweise schon Ansätze im BauGB. Wir haben aber ein Durchsetzungsproblem offensichtlich. Also das kommt nicht so richtig in Aktion. Und das hat was mit Strukturen zu tun, mit Institutionen und natürlich wahrscheinlich auch mit Geld, weil wenn Kommunen Gender Planning betreiben wollten, hat das ja auch was damit zu tun, dass man da Personal braucht und dann vielleicht auch bestimmte Studienerhebungen macht, mit denen man da vielleicht arbeitet, bestimmte Modellierungen und so weiter und so fort. Ich würde gerne noch mal fragen, nach der Rolle des Rechts. Also kann denn das Recht auch noch was tun, um diese Prozesse künftig positiv zu befördern und zu begleiten? Oder ist es vor allen Dingen wirklich in erster Linie wichtig, die Durchsetzung zu stärken?
Also das Recht ist grundsätzlich immer sozusagen der erste Ansatz. Man muss sozusagen eine rechtliche Möglichkeit haben, dort diese Planung zu steuern. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall diesen Ansatz. Ich denke, dass man den im Baugesetzbuch finden kann. Man kann auch nochmal gucken, was in den Landesbauordnungen möglicherweise geht. Das ist sehr unterschiedliches Landesrecht und damit auch sozusagen sehr unterschiedlich stark ist dort sozusagen, sind da diese Belange verankert. Vielleicht ist das Baugesetzbuch da gar nicht so sehr das Problem. Wir brauchen letztlich dann in der konkreten Planung Leute, die das dann auch dort vertreten. Wir brauchen das Geld auch. Das ist ja auch, es ist ja komplexer. Mit jedem weiteren Aspekt, den man berücksichtigt, hat man möglicherweise auch das Problem, dass es länger dauert. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht, dass wir da weiter Gehör finden mit unseren Belangen. Das kann man nur machen, indem man diese Stakeholder reinholt. Es gibt ja in manchen Bereichen so Gleichstellungsbeauftragte. Man könnte da eben auch bestimmte Beauftragte verankern, die immer an so einem Planungsprozess mitwirken. Ja, das wäre eine Idee. Das hat man quasi in Berufungskommissionen zum Beispiel, ja. Oder auch genau, Besetzungskommission, genau, im Hochschulrecht, aber auch beim Personal, dass man eben Leute, die bestimmten Interessenvertretungen dort wahrnehmen, einfach standardmäßig in solchen Kommissionen mit drin hat. Das wäre auch eine Idee. Finanzierbar muss das natürlich sein. Idealerweise hat man tatsächlich auch ähnliche Interessen wie die Menschen, die sozusagen an der Weiterentwicklung der Stadt finanzielle Interessen haben, dass man sich mit denen zusammentut. Aber das Recht hast du gefragt und da denke ich, kann man tatsächlich solche Beauftragten standardmäßig in solchen Prozessen mit einbauen. Ja? Also beim Baugesetzbuch sehe ich sozusagen nicht viel Probleme. Wir haben inzwischen ja auch diese Klimafolgenanpassungsplanung. Wir haben sozusagen einen neuen Anker. Wir können sozusagen, wenn wir dieses Trip Chaining Behavior so betrachten, dann ist das sozusagen das einen geringeren CO2-Fußabdruck, wenn man sich so verhält. Ja? Man hat andere, benutzt tendenziell mehr das Fahrrad oder geht zu Fuß. Es sind kürzere Wege und man hat das ist sozusagen besser fürs Klima, wenn man sich so verhält. Man kann sozusagen das auch stärker erzwingen, indem man sich auf dieses Klimaanpassungsgesetz eben zukünftig stützt. Da haben wir tatsächlich einen neuen Anker, indem man nämlich ein solches Berücksichtigungsgebot hat. Wir müssen sozusagen auch gucken, was hat das für eine Auswirkung aufs Klima, wenn wir das so planen, so planen oder so planen. Und da haben wir einen weiteren Anker, weil wir da sozusagen unsere Interessen, diejenigen zu unterstützen, die Care-Arbeit leisten, dann aber auch klimaschonender sich bewegen in der Stadt. Dieses Interesse können wir hier im Klimaschutz mit andocken und können das über dieses Berücksichtigungsgebot auch wieder in die Planung mit reinbringen. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten rechtlich. Eine Möglichkeit ist so ein bisschen vergeben worden, möglicherweise über das Straßenverkehrsgesetz. Ja, wir haben ja sozusagen, das Straßenverkehrsgesetz ist angepasst worden. Leider nicht so in dem Maße, wie man sich das möglicherweise gewünscht hätte aus der Perspektive einer gerechten Stadt. Die Novelle des Straßenverkehrsgesetzes hat letztlich nicht alle Wünsche erfüllt, die dort geäußert wurden, was sozusagen die Klimaverträglichkeit angeht und so. Wir haben zwar neben dieser Autozentriertheit noch weitere Ziele jetzt in diesem Straßenverkehrsgesetz drin, aber diese Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs ist immer noch sozusagen dominant und mit zu berücksichtigen, wird man in der Praxis sehen, wie das dann auch von den Gerichten gehandhabt wird. Wir haben also weitere Ziele des Straßenverkehrsgesetzes, aber eben nach wie vor ist die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs sozusagen das wichtigste Ziel in diesem Gesetz.
Christine, ich habe jetzt schon gehört, wir haben ganz schön viele Baustellen, wir haben auch ganz schön viele unterschiedliche Akteure, auch auf verschiedenen Ebenen. Also wir können auf den Bund schauen, aber vor allen Dingen natürlich auch auf die Länder und dann die Kommunen vor Ort, die sich in der nachhaltigen Stadtentwicklung einbringen. Jetzt hat ja der DJB auch zwei Positionspapiere im letzten Jahr veröffentlicht, einmal zum Thema Bauen, einmal zum Thema Wohnen und hat darin ja auch Forderungen erhoben. Was würdest du denn sagen, was sind die wichtigsten Forderungen und wer sind eigentlich die wichtigsten Akteure?
Zum einen hat der DJB eben dazu aufgerufen, die Bauordnung sozusagen auch zu leben mit ihren Möglichkeiten, die Chancen der Bauordnung auch zu nutzen, auch die neuen Rechtsgrundlagen, wie eben dieses Klimaanpassungsgesetz dort in den Blick zu nehmen. Und es ging aber auch zum Beispiel um Finanzierung, dass man dort auch nochmal betont hat, das Ganze ist eine Frage auch des Geldes. Und dort muss über sozusagen mögliche neue Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Soweit noch nicht geschehen, sollen auch Bauordnungen angepasst werden. Das heißt, man hat schon einige Bauordnungen der Länder, die dort die Belange auch im Bauordnungsrecht die wünschenswert sind, mit berücksichtigt. Aber auch da sind nicht alle Bauordnungen der Länder schon sozusagen auf dem besten, neuesten Stand. Und zum Straßenverkehrsgesetz, da haben wir, glaube ich, schon festgestellt, dass das nicht optimal ist. Aber die dort vorhandenen Möglichkeiten, neuen Möglichkeiten, müssen eben jetzt auch genutzt werden, solange eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes jetzt nicht in Sicht ist. Man muss auch das Potenzial von Straßengesetzen, das ja Ländersache, Straßen- und Wegerecht sozusagen ausschöpfen. Ja, und die Frage, wann ist überhaupt eine Straße, die hat nämlich die Kommune in der Hand. Und auf diese Weise kann sie auch steuern, wie es mit dem Verkehr läuft in der Kommune. Und nämlich dann kommt erst der Bund mit seinem Straßenverkehrsgesetz in dem Moment, wo ich eine Straße quasi gewidmet habe, diesem Verkehr. Und ich kann das auch wieder sozusagen, kann das auch wieder entwidmen und teilentziehen. Da gibt es auch Potenzial. Das ist auch auf Länderebene möglich.
Ja, schön. Ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, vielleicht nochmal so jetzt zum Abschluss des Gesprächs. Ich jetzt wohne ja in Berlin, habe beobachtet, dass hier ab und zu schon mal so Projekte angestoßen wurden. Also ich rede jetzt gar nicht von Berlin autofrei, was ja relativ radikal ist. Da gab es jetzt irgendwie, ist ja die Frage, wird das zugelassen zum Volksentscheid? Sondern immer mal wieder, wenn sowas geschehen ist, der Umwidmung, dass es da auch sehr starken Widerstand gab aus der Nachbarschaft oder auch so aus der Bevölkerung heraus. Und jetzt sind wir uns, glaube ich, in unserem Kreis einig oder haben das Problem erkannt. Eigentlich müssten wir Städte anders denken, wir müssen auch Verkehr anders denken und so weiter und so fort. Aber scheinbar, wenn wir uns diese Reaktionen anschauen, ist das noch nicht überall angekommen. Jetzt befinden wir uns ja in einer Zeit, wo es auch schwierig ist, andere, vielleicht leichter einsichtige Dinge durchzusetzen. Deswegen meine Frage nochmal an dich. Ja, wie siehst du denn das gerade? Lohnt sich das eigentlich überhaupt noch als feministisch bewegte Person, sich genau mit dieser Frage der feministischen Stadt jetzt auseinanderzusetzen? Oder denkst du, also da kriegt man eigentlich nur Gegenwind und gewinnen kann man dieser Tage ohnehin nichts?
Ich glaube fest daran, dass es am Ende dem Gemeinwohl dient. Und wir werden alle in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir werden alle mal alt sein. Viele von uns haben irgendwann Familie. Wir waren alle mal kinderlos, frei und konnten uns sämtliches Geld sozusagen selbst verbraten. Und verschiedene Lebensphasen kann man sozusagen auch eigenen Person ja sehen. Und am Ende glaube ich, dass wir so, wenn wir so viele Menschen wie möglich glücklich machen in der Stadt, ist das sozusagen wert, dafür zu kämpfen. Und ich glaube daran, dass es eben nicht nur eine Frage von Männern und Frauen ist. Ich glaube, wir sind da einfach, das ist eine Frage der Zeit, dass sich diese Blickweise auf eine autozentrierte Mobilität in der Stadt sich ändert. Da bin ich guter Dinge. Und ich glaube, weil ich glaube, dass es für alle nützlich ist, glaube ich auch, wir sollten weitermachen. Wir müssen eben das betonen, dass es für alle nützlich ist.
Ich finde das gut, dranbleiben und vor allen Dingen auch einfach nach Best Practice zu schauen, ne? Und zu gucken, was schaffen eigentlich andere Städte schon? Ist das nicht eigentlich vielleicht auch was Schönes, was wir auch haben wollen?
Ja, Wien schön, aber ich finde auch immer Paris und Barcelona schön als Beispiel. Und ich denke, kann es sein, dass uns das so schwer gelingt, solche Dinge durchzusetzen? Und liegt das wirklich nur am Recht? Nein. Wir haben es ja gesehen. Also das Recht steht dem jetzt nicht grundsätzlich entgegen. Es könnte besser sein an manchen Stellen, Straßenverkehrsgesetz, ja. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und warum ist das bei uns, ja, wir sind halt immer noch ein Autolobbyland, muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
Ja, dann ist das jetzt auch ein Thema, an dem wir weiter dranbleiben und vielleicht idealerweise Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt werden, an dessen Ende steht, dass Feminismus dann oder die feministische Perspektive, die feministische Kritik dann doch dazu führt, dass am Ende eine lebenswertere Stadt bei rauskommt oder eben die lebenswertere Welt, und zwar für alle und eben nicht nur für wenige. Genau, also vielen Dank, Christine, für dieses interessante Gespräch. Wir haben da, denke ich, viel gelernt und nochmal neue Dinge vielleicht auch auf die Agenda genommen, die wir hier bei Justitias Töchter weiterverfolgen können. Und ja, ich freue mich jetzt drauf auf unsere Rubrik Die feministischen Fundstücke, wenn ihr soweit seid.
Feministische Fundstücke.
Dann machen wir weiter mit unseren feministischen Fundstücken und hier stellen wir uns wie immer gegenseitig spannende Dinge vor, die wir entdeckt haben. Das können Rechtsentwicklungen sein, das können Literatur- und Filmempfehlungen sein. Wir hatten hier schon Musikstücke, wir hatten hier schon Hinweise auf Theaterstücke, wir hatten hier schon Zitate, also eine ganz bunte Rubrik. Und wir sind natürlich total gespannt, was wir uns heute wieder mitgebracht haben. Und wir machen es hier wie immer so, dass Selma und ich anfangen mit unseren Fundstücken und Christine, du darfst dann den krönenden Abschluss mit deinem Fundstück bilden. Selma, was hast du denn heute?
Ja, ich habe was mitgebracht, was ja doch eigentlich auch zu unserem Thema passt, weil wir jetzt viel gesprochen haben darüber, wie Städte, für wessen Bedürfnisse sie eigentlich derzeit ausgerichtet sind oder an wessen Bedürfnissen sie sich orientieren. Und dass da insbesondere die Personen, die mehr Care-Arbeit im Alltag übernehmen, nicht so mitgedacht werden. Und ich habe etwas mitgebracht, was mich immer wieder auf die Palme bringt. Es wurde jetzt veröffentlicht Ende Januar 2025 am 29.01. eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die heißt Spannungsfeld, Vereinbarkeit, Arbeitsaufteilung, Geschlechterrollen und Aushandlungen im Paarkontext. Wir kennen es alle, das ist nämlich kein neuer Befund, aber der Befund ist vielleicht derjenige, dass sich nicht viel geändert hat daran, wie Männer und Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen die Verteilung der Sorgearbeit wahrnehmen. Ja, und da, es tut mir leid, Männer empfinden die Zuständigkeit für Haushaltsaufgaben deutlich gleichverteilter als Frauen. Das finde ich immer schon mal relativ witzig, dass sie denken, ja, das ist irgendwie alles gleich verteilt. Und wenn man sich es genauer anschaut, also erstmal denken das Frauen schon mal deutlich weniger. Also in der gleichen Beziehung würden sie sagen, nee, das ist bei uns nicht gleich verteilt. Männer sagen, das ist super gleich verteilt. Und wenn man dann genauer hinguckt, da wo Männer es denken, dass es gleich verteilt ist, leisten Frauen immer noch 10,6 Stunden pro Woche und Männer nur 6,7. Und das ist ja doch schon ein deutlicher Unterschied. Und das sind nur die Paare, wo sie denn glauben, dass es gleich verteilt ist. Und ich denke, da gibt es ja genug, wo schon von vornherein wissen, ja, da die Frau macht schon ein bisschen mehr als ich. Und dieses bisschen mehr wird sich dann herausstellen als wahrscheinlich 90%. Genau, und dementsprechend wenig überraschend, auch dieselbe Studie hat herausgefunden, dass Frauen immer noch deutlich unzufriedener sind mit der Aufgabenverteilung in der Partnerschaft als Männer. Also Männer auf einer Skala von 0 bis 10 sind bei 7,7 mit der Zufriedenheit, Frauen bei 6,8, finde ich ja fast schon, also ist in der oberen Hälfte, da war ich schon fast überrascht, da, genau, aber es ist immer noch Luft nach oben. Und ja, also das habe ich mitgebracht. Ich hatte schon zu Dana im Vorfeld gesagt, ich wünschte, ich hätte ein erbauliches Fundstück mitgebracht. Es ist jetzt nicht das es ist nicht das Allererbaulichste, aber ich finde es trotzdem wichtig, das immer mal wieder auch vor Augen zu führen, weil wir haben diesen verbreiteten Irrglauben, und ich halte ihn für ein Problem, dass Männer einfach glauben, das ist alles fair verteilt. Und wenn man genauer hinguckt, ist es halt überhaupt nicht fair verteilt. Und es ist sehr anstrengend, einerseits die höhere Last in der Care-Arbeit zu tragen und gleichzeitig dann aber immer mal wieder auch erklären zu müssen, dass es nicht gleich verteilt ist. Ja, ich bin sehr offen für Ideen, wie sich das ändern lässt oder in den Griff bekommen lässt. ich weiß nicht, ob die Studie das liefert, aber in jedem Fall, denke ich, ist sie immer mal vielleicht schon mal ein ganz gutes Argument in Aushandlungsprozessen.
Sehr schön. Ich finde, hab auch davon gelesen. Finde das auch ein bisschen amüsant, weil ich kann sozusagen das ein bisschen auch nachvollziehen, dieses Ergebnis. Wie kann man sowas ändern? Erstens, erziehe deine Söhne anders. Ich glaube, dass Machtverhältnisse eine Rolle spielen. Wer bringt das Geld mit nach Hause? Bringst du auch viel Geld nach Hause? Dann kannst du sagen, wieso soll ich hier eigentlich noch die Hauptlast übernehmen? Ich trage genauso zu unserem sozusagen Einkommen bei, und deswegen möchte ich, dass ich gleichermaßen auch dann mit der Care-Arbeit unterstützt werde. So, dass auch das bringt, glaube ich, ganz, ganz viel. Darf man nie unterschätzen. Die Macht über Einkommen. Also deswegen kann man jeder jungen Frau nur sagen, setzt viel in die Frage, wirst du mal deine Familie mit ernähren können, und wie unabhängig wirst du dadurch? Also da spielen, glaube ich, all diese Dinge eine Rolle.
Ja, man muss dazu sagen, selbst wenn beide PartnerInnen in Vollzeit arbeiten, empfinden Männer die Zuständigkeit für Haushaltsabgaben deutlich gleicher verteilt als Frauen. Und auch da wissen wir, beide arbeiten in Vollzeit. Das sagt jetzt noch nichts über das Gehalt aus. Vermutlich, ne? Also statistisch gesehen bekommen Frauen ja sowieso weniger Lohn. Aber auch dann machen Frauen deutlich mehr in der Haushaltsverteilung. Und ich denke, was natürlich ein Weg ist und gut ist, ist ganz klare Absprachen, sich bewusst machen darüber, ganz klare Zuständigkeitsverteilung zu haben. Und ich kenne auch einige Paare, die tatsächlich Buch führen über geleistete Stunden.
Ich bin auch für Care-Arbeitszeiterfassung.
Ja, auf jeden Fall. Da kann die Digitalisierung vielleicht zukünftig helfen. Ich stelle mir vor, dass man dann so einloggt.
Ja? Auf jeden Fall.
So, ich fange jetzt an zu kochen, putzen, einloggen und mir Gedanken machen über, weiß ich nicht, das Faschingskostüm. Das wird natürlich auch alles aufgeschrieben. Naja, gut. Also es ist wir liegen auf der Schneide zwischen Utopie und Dystopie, aber in dieser Übergangszeit, denke ich, müssen wir über Maßnahmen nachdenken.
Ja, ich finde das gut. Spannendes Fundstück. Ich kann da, glaube ich, gut mit meinem Fundstück anschließen, das vielleicht einen anderen, etwas anderen Weg vorschlagen würde, damit umzugehen, nämlich den Weg ohne die Männer. Ich habe tatsächlich ein historisches Fundstück mitgebracht, und zwar, ich habe das erste Mal das Gefühl, dass das sein könnte, dass ich das auch schon mal als Fundstück hatte, aber ich konnte es jetzt jedenfalls vorher nicht so identifizieren. Deswegen berichte ich es euch mal. Und zwar ist das ein kleiner Artikel aus dem Jahr 1914. Also ist wirklich schon ein bisschen was her. Das ist eine ganz kurze Novelle von Magda Trott. Die hat eigentlich vor allen Dingen Kinderbücher und sowas geschrieben. Dafür war sie, glaube ich, bekannt. Und sie hat eine Novelle geschrieben, die heißt Vor der Gründung des Frauenstaats. Und die erschien in der Zeitung Frauenkapital, eine werdende Macht. Und darin stellt sie dar, eine Versammlung von Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, um den Frauenstaat auszurufen. In einer Nachkriegssituation findet das statt, fiktiv, diese Erzählung. Und sie stellt sich also vor, eine Gesellschaft, in der Frauen das aktive und passive Wahlrecht haben, weil das hatten sie ja 1914 nicht, in der sie selbstbestimmt leben können. Und stellt sich eine Gesellschaft vor, in der diejenigen Frauen, die das Glück haben, etwas besser betucht zu sein, so beschreibt sie das, ihre Mittel in eine genossenschaftliche Frauenbank stecken und damit den solidarischen Frauenstaat ermöglichen. Und es gibt auch schon so eine konkrete Idee, wo das Ganze stattfinden soll. Und zwar sollen die Frauen dafür die Lüneburger Heide erwerben und da dann diesen Frauenstaat der Zukunft ausrufen und stattfinden lassen. Und ich habe jetzt diese Utopie heute nochmal hervorgerufen, weil sie mir irgendwie zu diesem Thema ganz gut zu passen schien. Vielleicht ist das auch nochmal ein radikaler Standpunkt, von dem man aus denken kann, nämlich einfach mal ohne die Männer.
Ja, so schön. Es gibt ja auch, glaube ich, es gab mal so eine Befragung, von Frauen, was würdet ihr als erstes machen, wenn ihr wüsstet, 24 Stunden sind keine Männer in der Stadt unterwegs? Und da haben die allermeisten gesagt, nachts im Park spazieren gehen.
Ja.
So. Und mir würden auch noch andere Sachen einfallen, aber in jedem Fall finde ich es auf jeden Fall, allein sich die Frage zu stellen und das vorzustellen, macht schon so wahnsinnig viel. Dass es so klar ist, dass es möglicherweise ein Problem gibt daran, wie Städte derzeit strukturiert sind und bevölkert sind. Und auch das nochmal, ich meine, es geht hier einfach um die Frage, wem gehört der öffentliche Raum? Das haben wir einleitend schon gesagt. Und wie stark dieser Raum, wenn man sich einfach nur im Stadtbild anguckt, eben von Männern dominiert ist, das ist ja auch schon ein Indiz dafür, dass da irgendwas im Argen liegt.
Mhm, absolut. Christine.
Ich habe so einen Aha-Effekt gehabt vor ein paar Jahren, eine Buchempfehlung meiner Kommissionsvorsitzenden der K5. Und zwar heißt das Buch Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, sozusagen der Data Gap, der Gender Data Gap sozusagen. Und Caroline Criado Perez. Sie schreibt über ganz viele verschiedene Lebensbereiche, also nicht nur die Stadtplanung, die auch hier vorkommt, die sozusagen aus Sicht von Männern einfach funktionierte in der Vergangenheit, aber auch Medizin und andere Bereiche. Und das begleitet mich immer so ein bisschen, diese Erkenntnis, weil ich gerade auch mit Hinblick auf die Frage, wie werden Frauenkrankheiten untersucht, wie viele Daten gibt es da überhaupt? Eine Frau hat einen anderen Herzinfarkt, beziehungsweise der zeigt sich anders als ein Mann. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Frau daran stirbt, ist größer, weil die Daten sozusagen nicht so differenziert erhoben worden sind zwischen Männern und Frauen, also die Unterschiedlichkeit, wie man auf sowas reagiert beispielsweise. Auch viele klassische Frauenkrankheiten sind nicht richtig untersucht, weil sie einfach nicht im Fokus standen. Und dieses Phänomen, dass einfach Wissenschaft häufig unterkomplex war, weil einfach viele, also gerade die Frauendaten betrachtet wurden, wie die Auswirkung auf Frauen ist, finde ich sehr, sehr spannend und es eben betrifft eben nicht nur die Stadtplanung. Und das kann ich eben empfehlen, das mal in den Blick zu nehmen. Und ich frage mich, warum habe ich das nicht früher gewusst? Denn es ist letztlich auch immer eine Frage der Aufklärung. Man muss ganz viel aufklären und auch weiter diese Wissenschaften einfach unterstützen. Und das sind jetzt gerade harte Zeiten für Wissenschaftler, die sich auf sowas fokussieren, wenn wir mal in die USA gucken. Das heißt, wir sind nicht nur als Frauen bedroht, wir sind auch als Wissenschaftlerinnen von Regierungen, die einfach wissenschaftlich zur Kenntnis nehmen wollen, die das als störend empfinden, solche Erkenntnis. Da haben wir eine Baustelle, da müssen wir ganz strikt sein und Hochschulen müssen sich dort auch darum kümmern, dass es weiter diese Untersuchungen gibt, dass nicht die Gelder gestrichen werden für diese Art der Forschung. Es gibt Genderforschung im Bereich Medizin, es gibt in der Stadtplanung überall. Im Moment ist die bedroht. Also in der Welt jetzt mal ganz groß gesehen.
Also ein sehr informatives Fundstück, was uns und unseren HörerInnen auch nochmal ermöglicht, sich den Blick auch zu weiten, nochmal für andere Themenfelder, um zu schauen, wo überall ist es wichtig, dass wir auch aus so einer Gender-Perspektive uns mal anschauen, welche Probleme und Herausforderungen es gibt und welche Erkenntnisse und spannenden Forschungen dazu auch schon betrieben werden.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.